Politisch ist es klar, es gibt nur zwei Möglichkeiten im Kampf gegen Corona, Impfen oder Lockdown. Und bis alle geimpft sind, müssen wir unser Leben einschränken. Aber es geht in allen Diskussionen immer nur um das Virus. Was ist mit dem Wirt? Also mit uns. Seit wann sind wir unwichtig und wehrlos? Vor Corona hieß es, du brauchst ein starkes Immunsystem gegen Viren und Bakterien. Und jetzt? Jetzt fürchten sich die Menschen. Und das ist womöglich richtig schädlich für uns. Mein Gast sagt, Angst und Stress schwächen unser Immunsystem enorm. Er ist Psychoneuroimmunologe und diese Wissenschaft stellt das, was wir über das Immunsystem wissen, auf den Kopf. Denn vielleicht sind Gefühle für unsere Gesundheit sogar noch wichtiger als Schlaf, Ernährung und Bewegung. Spannend. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Dr. Christian Schubert nach Innsbruck.
Grüße Sie, hallo. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Mediziner, klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe mit ärztlich-psychotherapeutischer Ausbildung. Sie haben an der Uni Innsbruck Medizin und Psychologie studiert, hatten dann eine Assistenz am Universitätsinstitut für medizinische Chemie und Biochemie Innsbruck, haben ab 1995 das Labor für Psychoneuroimmunologie an der Uniklinik für medizinische Psychologie aufgebaut. Sie forschen seit mehr als 25 Jahren, waren auch für ein Forschungsjahr an der University of California in San Diego, sind seit 2005 Leiter der Arbeitsgruppe für Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für psychosomatische Medizin und sie sind Buchautor unter anderem von Was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin und das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren. So, also bevor wir zur aktuellen Situation kommen, die Psychoneuroimmunologie, das ist ja eine Wissenschaft, die noch nicht jeder kennt. Das Besondere, sie sieht den Menschen als Ganzes. Was heißt das genau und wie arbeiten Sie?
Also die Psychoneuroimmunologie, die könnte man schon über, was sage ich jetzt, 40, fast 50 Jahre kennen. Die ist 1975 von Amerikanern erstmals in die wissenschaftliche Welt gebracht worden, von Robert Aden, Nicholas Cohn aus Rochester in New York. Und die haben zeigen können, dass das Immunsystem lernfähig ist. Und wenn man von Lernfähigkeit spricht, dann hat das gleich zur Bedeutung, dass Nervensystem und Immunsystem offensichtlich miteinander gekoppelt sein müssen. Also das heißt, das ist einer der ganz großen Aussagen der Psychoneuroimmunologie, dass wir es bei einem Immunsystem, bei unserem Abwehrsystem gegen Fremdantigene oder gegen körpereigene Krebszellen zum Beispiel, die entartet sind, dass wir mit unserem Immunsystem, die wir ja dort bekämpfen sozusagen, dass dieses Immunsystem eben nicht unabhängiger Player ist, sondern in Vernetzung steht mit unserem Gehirn. Und das öffnet jetzt die Tür für einen Wissenschaftsbereich, die Psychoneuroimmunologie, denn Gehirnaktivität ist in Verbindung mit Psyche und sozialen Beziehungen. Und damit untersucht die Psychoneuroimmunologie den Einfluss von Psyche auf das Immunsystem und umgekehrt von Immunsystem auf Psyche, um es mal ganz simpel auszudrücken. Und diese Amerikaner, Ada und Cohn, haben eben zeigen können, dass das Immunsystem lernfähig ist. Und das wurde dann später im weiteren Verlauf, Jahre später, auch an Menschen gezeigt. Ursprünglich eben an Ratten, an Versuchstieren, aber eben dann später auch an Menschen. Und es ist ein schönes Experiment, wo man dieses Wunder Psychoneuroimmunologie schön verstehen kann und sehen kann. Da hat nämlich Angelika Buske-Kirschbaum aus Dresden einen Versuch gestartet mit Zahnmedizinstudenten. Die haben eine Injektion bekommen, eine Spritze, eine intramuskuläre Spritze mit Adrenalin, also einem Neurotransmitter, einem Nervenstoff, einem Nervenmolekül, Botenstoff, der die natürlichen Killerzellen im Blut in ihrer Zahl und Aktivität boostet, antreibt. Und diese natürlichen Killerzellen wiederum sind uns unglaublich wichtig, wenn es um zum Beispiel virale Erkrankungen geht. Ja? Also um das Ausmerzen von viral infizierten Zellen. Also je besser unsere natürlichen Killerzellen aktiv sind und je mehr wir davon haben im Blut, desto besser können wir gegen virusinfizierte Zellen vorgehen oder auch gegen krebsentartete.
Und Adrenalin ist etwas, das das forciert.
Richtig. Also wenn man unter akutem Stress steht, kurzfristig jetzt richtig aufgeregt ist, dann steigen diese Zellen in der Tat und können dann auch den Angreifer in dieser akuten Stresssituation ganz gut unter Kontrolle bringen. Das ist evolutionsbiologisch gar nicht so unwichtig, weil früher war das ja so, wenn man unter Stress stand als Jäger, ja, da konnte ja auch ein Tiger um die Ecke kommen. Und da war es eben wichtig, dass man in dieser akuten Stresssituation mit allen Möglichkeiten, die der Organismus zur Verfügung hat, also Energiebereitstellung, Herzkraft geht los und so weiter und eben auch das Immunsystem. Das heißt, die zelluläre Immunaktivität wird hochgeschraubt und kann im Falle einer Verletzung dann sehr schnell die Wunde wieder heilen.
Aha. Also dieser gute Stress. Kurzfristiger Stress ist gut. Was ist denn mit unerbittlich langfristigem Stress? Da wird ja was anderes ausgeschüttet, ne?
Genau, der langfristige Stress, da kommt es dann, also wenn man von einer chronischen Stresssituation spricht, dann kommt es zu einer Erniedrigung dieser Zellen. Also auch das ist gezeigt in vielen Studien der Psychoneurologie, dass wenn man langfristig unter Stress steht, und da rede ich jetzt von Wochen und Monaten, dann ist es durchaus so, dass man empfänglicher ist für Erkrankungen, zum Beispiel auch viralen Erkrankungen, weil diese natürlichen Killerzellen und andere Zelltypen, die hier sehr wichtig sind bei der Abwehr von Viren, verringert sind. So, aber vielleicht nochmal zu dem Experiment vom Buske-Kirschbaum. Das habe ich noch nicht fertig erzählt. Also die Studenten bekommen ihre Spritze, ja, ihre Adrenalinspritze. Und mit dieser Adrenalinspritze geht man davon aus, gehen diese natürlichen Killerzellen hoch. Wenn nun diese Zahnmedizinstudenten ein Brausebonbon zwischen die Zähne nehmen, so ein Frigeo, so, da gibt es diese prickelnden Dinger, ja, die zwischen die Lippen. Wenn man das koppelt mit der Spritze, und das 3-4 Tage lang immer wieder koppelt, also immer wieder die Spritze gibt und dieses Brausebonbon. Spritze, Brausebonbon, jeden Tag. Dann ist am 5. Tag das Brausebonbon allein fähig, diese natürlichen Killerzellen in die Höhe zu treiben.
Wahnsinn.
Also das ist wie mit dem Hund.
Genau, der Pavlovsche Reflex.
Und so kann man Immunsystem konditionieren. Also das heißt, dieser Reiz des Brausebonbons reicht dann aus. Sie brauchen gar nicht mehr die Spritze. Sie nehmen nur mehr dieses Brausebonbon und dann gehen die Killerzellen in ihrer Aktivität und Zellzahl hoch.
Wie kann man das selber machen?
Eine Geschichte.
Naja. Wir können uns ja nicht Adrenalin spritzen.
Nö, ich gehe aber davon aus, dass es sehr viele konditionierte Situationen in unserem Alltag gibt, zum Beispiel bei allergischen Reaktionen, wo wir das Allergen gar nicht mehr brauchen, sondern gewisse Umweltreize schon ausreichen, die mit dem ursprünglichen Allergen in Kontakt waren. Und dann aber reicht der Umweltreiz aus. Viele kennen das vielleicht, oder? Man sieht schon den Auslöser und kriegt schon eine allergische Reaktion, obwohl man überhaupt noch gar nicht mit dem Stoff in Kontakt gekommen ist. Das wäre sowas. Ja?
Also das heißt, die Psyche hat direkten Einfluss aufs Immunsystem.
Genau, absolut. Das heißt, es gibt eigentlich keine Trennung. Wir haben die derzeitige Medizin, die auch gelehrt wird an den Universitäten, die koppelt das sehr stark ab. Ja, also das heißt, als ob Psyche keinen Einfluss hätte. Das ist ein bestimmtes Menschenbild, mit dem hier die Schulmedizin operiert. Aber die Ganzheitsmedizin hat längst schon Umgebungsfaktoren hineingenommen in die Rechnung und geht davon aus, dass wir das nicht mehr trennen können. Das heißt, in dem Moment, alles, was wir tun, in dem Fall unser Interview zum Beispiel, bewirkt in beiden von uns unterschiedliche immunologische Reaktionen. Also das ist, wir sind eins, wir können das nicht trennen.
Und das ist auch bewiesen, also wissenschaftlich. Können Sie das nachweisen?
Ja, absolut. Es gibt seit, wie gesagt, über 40 Jahren unglaublich viele Publikationen, Studien, experimentelle Studien, aber auch Real-Life-Studien im Alltag, wo man klar zeigen kann, dass diese psychosozialen Faktoren, mit denen wir tagtäglich im Alltag umgehen, dass die eben auch im Immunsystem und Hormonsystem entsprechende Wirkungen haben.
Bisher hieß es ja mehr so Schlaf, Bewegung, Ernährung. Das sind eigentlich die Booster für unser Immunsystem. Aber jetzt kommen die Gefühle dazu. Gefühle wie Freude, Angst, alle möglichen Gefühle haben Einfluss? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Absolut, absolut. Jede Form von Gefühl und da möglicherweise auch wirklich sehr unterschiedlich. Also das kommt dann ganz drauf an.
Und es also ist positive Gefühle haben einen guten Einfluss und negative einen schlechten?
Korrekt, Korrekt. Also
so einfach kann man das sagen.
Ja, man kann es durchaus so einfach machen, indem man das sagt. Also die Studien weisen schon deutlich in diese Richtung, dass wenn Sie negative Emotionen spüren, dann können Sie davon ausgehen, dass das immunologisch negative Wirkung hat. Während wenn Sie fröhlich sind, glücklich sind, ein Wohlbefinden haben, dann können wir davon ausgehen, dass Ihr Immunsystem in einer guten Verfassung ist. Das heißt, Ihr Immunschutz ist getriggert, ist positiv, Sie können besser mit Außenfaktoren umgehen, aber auch die Entzündung ist verringert. Also der Faktor, der einen langfristig auch krank macht, da kann durch Wohlbefinden herunterreguliert werden.
Und was passiert nun in einer Situation, wo einem permanent Angst gemacht wird? Also jetzt sind wir nur bei der aktuellen Situation, wo es im Grunde seit einem Jahr darum geht, Angst zu verbreiten. Also immer Angst vor dem Virus, Angst vor dem nächsten Virus, Angst vor der noch schlimmeren Mutation. Was bewirkt das in den Menschen?
Also es bewirkt, für meine Begriffe bewirkt es Immunsuppression. Also ich gehe davon aus, dass in unserer Bevölkerung, in Deutschland, in Österreich, also vor allem in jenen Ländern, wo ganz besonders viel Druck auf die Bevölkerung ausgeübt wird im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass da auch entsprechend kollektiv in der Bevölkerung eine Verminderung der Immunaktivität nachweisbar ist. Das ist noch nicht untersucht worden. Dazu gibt es noch keine Studien, aber alle anderen Studien der Vergangenheit weisen absolut darauf hin, dass wenn man Menschen längerfristig in solche Belastungssituationen bringt, dass dann auch das Immunsystem darunter leidet. Kurzfristig mag es gut sein. Ja, also was am Anfang war im Januar, Februar 2020, wo die Leute aufgeschreckt waren, Mensch, da ist irgendwas los, in China sind erste Todesopfer zu beklagen. Und als dann auch vielleicht Italien kam und die Bilder, diese Schreckensbilder verbreitet wurden, da würde ich jetzt auch nochmal sagen, das könnte durchaus sein, dass da bei manchen auch die Aufregung war und dieser akute Stress und dass das Immunsystem vielleicht auch geboostet war und sozusagen Hab-Acht-Stellung hatte. Wenn jetzt was kommt, dann können wir damit auch ganz gut umgehen. Aber je länger diese Pandemie dauerte und je länger auch Propaganda betrieben wurde in Richtung passt auf, es ist gefährlich, Bilder gezeigt wurden und auch gar nicht aufgehört wurde, die Menschen in eine andere Richtung zu bringen, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. Man könnte ja auch was dagegen tun. Also man könnte ja auch sozusagen nicht immer nur aufs Virus gucken, sondern vielleicht auch auf den Wirt, der mit dem Virus in Verbindung steht. Ja, es gibt kein Virus ohne Wirt in unserer Situation. Ja, das heißt, man hätte für meine Begriffe von Beginn an viel mehr Menschen auch in eine Selbstwirksamkeit bringen können, in Kontrolle bringen können, den Menschen deutlich machen, Mensch, ihr könnt einfach viel tun für eure Gesundheit. Ihr seid nicht passiv, ihr seid nicht abhängig von dem System, das euch jetzt vorgibt, was ihr zu tun habt, wie kleine Kinder, Aha-Regeln zu befolgen. Ja, also ich komme ja vor wie im Kindergarten. Ja. Also das heißt, uns wurde ja von Beginn an die Kontrolle genommen und die Selbstwirksamkeit genommen. Wir waren ja wie zurückgebracht in früheste Lebensstufen, ja, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir eigentlich tun sollen. Und das ist natürlich... Ja,
da fühlt man fühlt sich so ausgeliefert.
Absolut hilflos und ohnmächtig. Genau, absolut hilflos und ohnmächtig. Und das sind Faktoren, von denen wissen wir in der Psychoneurologie, dass sie entsprechenden negativen Einfluss haben auf das Immunsystem. Also eine eigentlich paradoxe Situation. Der Staat gibt vor, helfen zu wollen oder auch die Medizin gibt vor, helfen zu wollen. Und im Prinzip passiert genau das Gegenteil. Und das ist natürlich psychoneurologisch gesehen Unsinn. Das kann nicht funktionieren. Und dann muss man sich auch nicht wundern, und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, den Sie angeführt haben, dass wenn jetzt die Mutanten kommen, dass dann, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ja, jetzt können wir gar nicht mehr unterscheiden, ob die Mutante gefährlicher ist, weil wenn Sie eine verängstigte Bevölkerung haben mit einer immunsuppressiven Schlagseite und eine Mutante kommt und es werden jetzt mehr Menschen krank, dann wissen Sie ja nicht, ob das die Mutante ist, dass die gefährlicher ist oder das Immunsystem der Bevölkerung auf dieses eigentlich nicht gefährlichere Virus einfach schlechter anschlägt, weil die Menschen verängstigt und gestresst sind und deswegen eine schlechtere Immunität haben. Und die Psychoneurologen würden immer eher den Faktor Psyche in den Vordergrund stellen und nicht die Gefährlichkeit der Mutante. Also bei einem Ganzheitsmediziner, der schaut zuerst aufs Psychische und Soziale, weil das sind die mächtigeren Einflussfaktoren im Vergleich zu den biologischen, stofflichen Faktoren. Also ein Reduktionist, ein Dualist, einer, der die alte Schule der Medizin betrifft, der würde sagen, ja, natürlich ist die Mutante jetzt gefährlicher, wenn da jetzt mehr sterben. Und ein Ganzheitsmediziner, der würde sagen, nee, also wenn jetzt auch Jüngere betroffen sind und Kinder vor allem, dann müssen wir davon ausgehen, dass das, was wir 12 Monate und 13 Monate mit den Menschen gemacht haben, vor allem mit den Kindern, die wurden ja in den Boden getreten, psychologisch. Ja, also das können sie ja vergessen, was da passiert ist. Ich meine, mich wundert überhaupt nicht, dass Kinder jetzt auch langsam krank werden an Corona. Die waren ja topfit im Januar 2020. Und diese Kinder sind jetzt nicht mehr topfit psychologisch, sondern die sind, wir wissen aus den Zahlen, die jetzt veröffentlicht werden, dass Kinder depressiv sind, dass sie verängstigt sind, dass sie traumatisiert sind, dass die Suizidversuche bei Kindern bereits steigen. Ja? Also das sind ja dramatische Entgleisungen dieser Pandemie in die psychologische und psychosoziale Richtung, in die kulturelle Richtung. Und dann ist ja klar, jede neue Mutante kann da auch mehr anrichten, weil einfach sehr viel Immunsuppression in der Bevölkerung ist, selbst bei den Kleinsten.
Kann man das Immunsystem der Kleinen mit unserem, mit dem der Erwachsenen vergleichen? Funktioniert das ähnlich?
Naja, wir kommen schon mit einem gewissen Rüstzeug auf die Welt, weil dann würden wir ja alle sterben, wenn wir nicht in einer gewissen Weise auch schon fit sind, wenn wir aus dem Mutterleib kommen, in Bezug auf bestimmte Erregerkonstellationen oder Erregertypen. Aber es ist auch so, dass wir wissen aus der Immunbiologie, aus der Entwicklungsbiologie des Immunsystems, dass das Immunsystem im Werden ist und dass das noch nicht so fit und so reif ist, wie das dann später im Erwachsenenalter sein wird. Das kann man auch spezifischer formulieren, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat es noch relativ viel Cortisol im Blut. Und Cortisol ist ja eigentlich ein Stresshormon. Ja? Das heißt, wenn wir viel Cortisol produzieren, im chronischen Stress zum Beispiel, dann verringert das unsere zelluläre Immunaktivität und wir sind dann leichter in eine Infektion zu bringen. Ja? Und Kinder sind in der Tat, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie richtig viel Cortisol noch im Blut. Warum? Weil dieses Cortisol die Entzündung im Mutterleib, also verringern soll. Ja, das heißt, es wird geschützt durch das Cortisol, weil Entzündung äußerst gefährlich ist für die letzten Monate des Kindes im Mutterleib. Und um diese Entzündung nicht mehr so gefährlich werden zu lassen, schüttet das Kind selber sehr viel Cortisol aus und kann damit diese Entzündung herunterregulieren und den Schaden einer Entzündung dezimieren. Jetzt kommt es also auf die Welt mit etwas zu viel Cortisol und damit aber auch mit einer erhöhten Empfänglichkeit gegenüber viralen Infektionen. Und das pendelt sich aber im ersten Lebensjahr ein. Ja, da erholt sich das Cortisol geht runter. Und dann dauert es eine sehr, sehr lange Zeit, bis ungefähr zum 10., 11. Lebensjahr. Da sind die Kinder kaum mehr in Bewegung zu bringen, was Stress betrifft. Also die weinen zwar, wenn sie eine Spritze kriegen, und die schreien, wenn sie irgendwas Neues erfahren.
Aber schnell wieder vergessen, ne?
Erstens wird schnell wieder vergessen, aber das Cortisol wird auch gar nicht freigesetzt. Mhm. Weil dieses Cortisol würde ja die Immunentwicklung empfindlich stören, wenn das Kind dauernd in Stresssituationen kommt, in Lernaktivitäten und es würde dauernd Cortisol freigesetzt werden, dann würde das Immunsystem natürlich empfindlich darauf reagieren und könnte sich nicht wirklich entwickeln innerhalb dieser Zeit. Deswegen wird eben wenig Cortisol ausgeschüttet, bis gar kein Cortisol, obwohl Kinder massiv gestresst werden. Also dieser Aspekt ist sozusagen raus und das macht großen Sinn für die Immunentwicklung und Sie sehen damit, das ist noch lange nicht fertig, das Immunsystem, wenn ein Kind auf der Welt ist. Und die ersten 10 Jahre, 11 Jahre sind durchaus noch geprägt von einer Zeit, wo ja eine vermehrte Infektanfälligkeit auch ist, wo das Immunsystem im Training auch ist, ein Stück weit. Ja. Das muss sich ja anpassen an das, was da draußen ist, sowohl biologisch, wenn es um Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze geht, aber auch psychosozial. Das Immunsystem ist ja nicht ein unabhängiger Player, sondern er ist eben vernetzt mit dem Nervensystem und damit auch mit Psyche und Sozialem. Und alles, was da draußen passiert, hat einen Effekt aufs Immunsystem, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, Sie können auch ein super Immunsystem durch tolle, liebevolle Eltern und gute Bindung, werden Sie bei einem Kind ein sehr gut starkes Immunsystem entwickeln können.
Und solche Stresssituationen wie jetzt, Sie haben es ja gesagt, Kinder leiden auch unter psychischen Störungen, haben Depressionen, es gibt Suizidversuche, auch Suizide. Kann so etwas die Entwicklung des Immunsystems auch langfristig stören?
Absolut. Also überhaupt keine Frage. Das ist das, wo ich mich auch am meisten eigentlich auch engagiere. Also ich bin sehr stark auch in Österreich mit der Respektgruppe verbunden. Ich bin dort im Vorstand. Das ist eine erst kürzlich gegründete Gruppe von Menschen, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, eine bessere Welt zu schaffen. Also nicht nur im Medizinbereich eine ganzheitlichere Medizin den Weg zu ebnen, sondern auch in anderen Bereichen unseres Lebens einen respektvolleren Umgang mit Natur und mit uns allen zu schaffen. Und da bin ich in einer, ja, engagiert in einer Gruppe, die sich stärker mit dem Kinderwohl auseinandersetzt und wo wir sehr viel machen, jetzt auch Flyer austeilen und für die Kinderrechte uns einsetzen. Und für mich ist gerade kürzlich die blutrote Linie überschritten, indem ich höre, dass Kinder geimpft werden sollen. Wir können ja da später nochmal dazu kommen zu dem Thema. Aber Impfung bei Kindern ist für mich ein No-Go. Bei Corona. Also das ist für mich absolut, da geht das Ganze viel zu weit. Aber
warum?
Weil das ein Eingriff in die kindliche Immunologie ist, auch mit Stoffen, die ja letzten Endes genmanipulatorisch sind. Das ist für mich völlig unerprobtes Zeug. Also das würde ich nie und nimmer meinem Kind geben wollen. Vor dem Hintergrund, dass hier in der Tat in Zellkernaktivität eingegriffen wird, in die Messenger-RNA, in die Proteinbiosynthese, wir wissen, erste Studien zeigen auch, dass RNA in DNA übersetzt werden kann durch Enzyme. Also das heißt, diese Messenger-RNA, die da in den Zellkern hineingebracht, also in die Zelle hineingebracht wird, die wird durch Enzyme entsprechend auch in DNA umgeschrieben und kann damit selbst in den genetischen Bausatz übertragen werden. Das sind Dinge, das ist potenziell möglich. Wir wissen viel zu wenig darüber. Und solange das nicht wirklich geprüft ist und nicht wirklich langfristige Effekte klar sind, würde ich da absolut davon abraten, Kinder zu impfen. Für mich überhaupt keine Frage.
Aber kommen wir nochmal auf den Kinderstress, also auf den Stress, dem Kinder ausgesetzt sind. Ja. Was kann das denn bewirken oder in der Entwicklung des Immunsystems auch längerfristig? Ja. Kann das Auswirkungen auf das Erwachsenenalter der Kinder, also der jetzigen Kinder haben?
Absolut, absolut. Also die Situation ist vielleicht nochmal verdeutlicht mit dieser Entwicklung. Das heißt, wenn das Kind auf die Welt kommt und dann in diese Phase gerät, vom ersten Lebensjahr ungefähr bis zum 10., 11., wo eben wenig Cortisol ausgeschüttet wird, damit sich das Immunsystem entwickeln kann. Es gibt Kinder, die sind nicht sicher gebunden. Traumatisierte Kinder, misshandelte Kinder, Kinder aus sozial schwachen Umgebungssituationen. Ja, die leben in einer Welt auf, wo sie diesen elterlichen Schutz nicht haben, nicht ausreichend auch imaginieren. Also für sich, wie soll ich das sagen? Das ist wie so ein unsichtbarer Puffer. Wenn ein Kind eine sichere Bindung zu den Eltern hat, dann kann es sich zutiefst verlassen und vertrauen auf die Existenz der Eltern. Es gibt aber Kinder, die können das nicht. Da ist die Bindung zur Mama und zum Vater sehr unsicher, sehr brüchig.
Es fehlt das Grundvertrauen. Ne?
Da fehlt das Grundvertrauen, genauso ist es. Und diese Kinder sind meistens misshandelt, sind meistens traumatisiert durch unterschiedlichste Faktoren, haben kühles Zuhause, harsche Umgebungsfaktoren, Eltern gehen mit den Kindern nicht liebevoll um und so weiter und so fort. Und diese Kinder, die haben diesen Schutz nicht, indem sie sozusagen nicht Cortisol freisetzen, wenn sie gestresst sind, sondern die schütten Cortisol in diesen ersten 10 Lebensjahren aus, und zwar zuhauf. Das heißt, diese Kinder geraten in eine Immunstörung schon sehr, sehr früh. Und diese Immunstörung gipfelt dann langfristig in Entzündungserkrankungen. Wäre jetzt zu weitgehend, hier auf die ganzen Details noch einzugehen, aber ich möchte damit nur sagen, es gibt Kinder, die sind traumatisiert, misshandelt in harschen Umgebungen, und von denen wissen wir, dass bei denen, wenn sie gestresst sind, anfänglich zu viel Cortisol freigesetzt wird und dann im 11., 12. Lebensjahr das Ganze umdreht und überhaupt kein Cortisol mehr freigesetzt wird unter Stress. Und das bedeutet dann, dass die Entzündung, die eigentlich herunterreguliert werden müsste bei Stress, nicht mehr herunterreguliert wird bei diesen Kindern und Jugendlichen und frühen Erwachsenen und irgendwann mal viel früher als bei normalen Menschen in schweren Entzündungserkrankungen endet. Ich rede hier von Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn jetzt in den ersten 18 Jahren, und das ist alles Evidence-Based Medicine, also alles evidenzbasiert, wenn in den ersten 18 Lebensjahren schwere Misshandlungen stattfinden, schwere belastende Lebensereignisse, Traumatisierungen, Missbrauch, emotional, körperlich, sexuell, wenn Drogenabhängigkeit in der Familie ist, wenn jemand stirbt im Namen...
Oder eine Stresssituation, wie wir sie jetzt haben?
Eine Stresssituation, wie wir sie jetzt haben, aber durchaus auch gekoppelt mit dem, was ich vermute, hinter den verschlossenen Türen der 50 Quadratmeter Wohnungen, wo 3, 4 Kinder sind und 2 Erwachsene und ein Crowding stattfindet und der Papa seinen Job gerade verloren hat und die Mutter arbeiten gehen muss und niemand daheim ist und die Kinder verwahrlosen und verwahrlosen. Das ist für mich Traumatisierung und Misshandlung letzten Endes. Und das ist etwas, was tagtäglich momentan passiert. Und wenn diese Kinder, und das zeigt die Wissenschaft, wenn diese Kinder 6 von diesen schweren Ereignissen im Leben erfahren, also verschiedene Missbrauchserfahrungen, Papa kriegt Arbeitsplatzverlust, Suizid in der Familie, was auch immer. 6 und mehr heißt 20 Jahre Lebenszeitverlust. 20 Jahre Lebenszeitverlust dieser Kinder in den ersten 18 Lebensjahren, wenn sie das erleben, dann hat das so einen Effekt auf die Immunentwicklung, dass dann langfristig im Erwachsenenalter diese Menschen früher in die Klinik kommen wegen schweren Erkrankungen, an denen sie dann auch sterben.
Das ist ja richtig gruselig.
Das ist gruselig. Das ist ein Drama. Und das ist ein Drama, das ich mir wirklich wünschen würde, dass wir endlich eine Medizin, in einer Medizin leben würden, eine Medizin lehren würden, wo Studenten diese Informationen bekommen, die längst evidenzbasiert sind. Ja, das ist nicht irgendwie da drüben, ist mal eine Studie rausgekommen und wurde nie repliziert. Das sind Bücher, die es bereits gibt, die aber nicht gelehrt werden. Das heißt, die Ganzheitlichkeit in der Medizin, die Psychoneurologie, der Einfluss von Sozialfaktoren aufs Immunsystem wird nicht gelehrt. Und wenn das nicht gelehrt wird, dann kann das auch nach dem Studium nicht als Wissen parat sein. Das heißt, ich wundere mich auch gar nicht darüber, dass so viele Entscheidungen in der Corona, in der Covid-19-Krise gefällt werden, die das soziale und psychologische a priori ausgrenzen und sich dann aber wundern müssen in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn andere die Regierung übernommen haben, vor dem Schaden von den Kollateralschäden stehen. Es wird ein Riesendrama werden und diese ganzen Zahlen werden wir alle noch erleben.
Mhm. Ja, das ist für die Schulmedizin, sind das so Kinkerlitzchen, ne? So nach dem Motto, ja, Gefühle, ist schon alles schön und gut, aber jetzt ist wichtiger, was in deinem Blut passiert und so. Ne?
Genau. Und wenn wir eine Technik wollen, wie wir mit der Pandemie zurechtkommen, dann machen wir die Impfung. Da gibt es nichts anderes. Ja? Es gibt nicht den natürlichen Schutz. Der natürliche Immunschutz. Wir können unser Immunsystem auf so viele verschiedene Arten boosten. Wir haben so viele Möglichkeiten, ein gutes Immunsystem auszubilden. Aber nein, die Medizin trachtet danach, immer schnell an die Instrumente zu gehen, immer schnell Techniken zu entwickeln, wie wir das Ganze möglichst schnell und möglichst effizient aus dem Weg räumen.
Aber wie machen wir das? Wie bauen wir denn unser Immunsystem selber gut auf? Also wenn uns schon die Schulmedizin nicht hilft.
Ich kann nur sagen, das Lebenselixier sind soziale Beziehungen. Also wir haben wunderbare Beispiele, Schlaf, wunderbares Beispiel, Schlaf, Ernährung, Ruhe, Gelassenheit, das waren alles Faktoren, die Sie aufgeführt haben, zu denen ich absolut Ja sage und super. Aber über dem Ganzen drüber hängt die soziale Beziehung. Wenn wir Schwierigkeiten in unseren nächsten emotional bedeutsamen Beziehungen haben, entweder mit unseren Kindern oder mit unseren Ehepartnern und Partnern oder mit unseren eigenen Eltern, dann schlafen wir schlecht. Dann essen wir nicht mehr richtig gut. Wir bewegen uns kaum mehr. Wir neigen dazu, uns selbst zu schädigen. Das heißt, Dinge zu tun, die unser Immunsystem letzten Endes schaden. Und all die Faktoren, die Sie aufgezählt haben, zerplatzen in dem Moment, wo Sie ein Problem haben mit der Person, die Ihnen am wichtigsten ist. Mhm. Und deswegen plädiere ich massiv, diese Themen müssen in die Medizin. Es muss in die Medizin, dass wir unsere sozialen Beziehungen so gesund und so heilsam führen können, dass wir unser Immunsystem in diesem Fall so stärken, dass wir mit diesen ganzen Dingen, die da draußen los sind, locker umgehen. Ein Großteil der Menschheit geht mit Corona easy um.
Überhaupt Kontakte ist ja für viele das Problem, ja. Also sie haben keine Kontakte mehr. Jetzt, gut, wenn man Familie hat, ist das vielleicht noch anders. Richtig. Aber ich sehe beim Spazierengehen oft ich sehe oft Menschen, die so ganz in sich zurückgezogen sind. Und mich springt beim Vorbeigehen die Einsamkeit direkt an. Ja, also man fühlt das direkt. Mhm. Das muss ja auch nicht besonders gut fürs Immunsystem sein.
Absolut. Ich spreche einen Faktor an, der eben dieses Thema soziale Beziehung als Lebenselixier in der Negativseite sozusagen bedient. Ja? Das heißt, Menschen, die isoliert sind, die einsam sind, die man auch in Altenheimen und Pflegeheimen dann isoliert, weil die Gefahr besteht, sie können sich infizieren. Sie bringen diese Menschen eher dadurch um als durchs Coronavirus. Menschen brauchen Soziales. Wenn sie keine sozialen Aktivitäten haben und keine sozialen Verbindungen, gerade in Alters- und Pflegeheimen, wo dort das Soziale das Letzte ist, was diesen Menschen noch übrig geblieben ist, ja, die brauchen den Besuch von ihren Angehörigen, die brauchen die Enkelkinder, die brauchen das zum Leben. Und wenn die das nicht mehr haben, dann haben die keinen Sinn mehr im Leben, dann sterben die. Sie können sofort sterben. wenn das Unbewusste in Ihnen Ihrem Leben ein Ende setzen möchte, weil es sinnlos geworden ist, das Leben. Sie können, für meine Begriffe, ich bin zutiefst überzeugt, ich bin ärztlicher Psychotherapeut, ich habe mich sehr mit diesen Themen auseinandergesetzt in der Psychosomatik und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir unserem Leben auf unterschiedlichste Arten ein Ende setzen können. Das kann über schwerste Erkrankungen sein, das kann über einen plötzlichen Herztod sein, über einen plötzlichen Schlaganfall. Wenn wir wirklich schwere, schlimme Ereignisse erleben in unserem Leben, wo wir den Eindruck bewusst, unbewusst haben, dass dieses Leben keinen Sinn mehr hat und wir auch keine Lösung mehr haben, um aus diesem Problem rauszukommen, dann löschen wir uns aus.
Mhm. Ja, und sagen wir mal so, und dann werden diese Leute als erstes mit dieser Impfung geimpft. Also so. die alten Leute, die ja eh kein gutes Immunsystem mehr haben. Ja? Ist das klug?
Naja, ich denke mal, wir müssen uns dessen im Klaren sein, dass wir diesen Immunsystemen, diesen Organismen einen Stress zumuten. Also jede Form von Anpassungsnotwendigkeit, und in diesem Fall geben wir von außen einen Faktor, den der Psychoneuroimmunologe durchaus als einen ganz schönen Stressor identifizieren würde. Ja? Also eine Impfung, eine Injektion, eine Messenger-RNA, die in den Körper gebracht wird, Millionen von Partikeln durchströmen den Körper und setzen sich dann in Zellen fest, im Zellinneren und beginnen dann, ihre Maschinerie aufzubauen und Spike-Proteine zu bilden. Dann wird das Immunsystem aktiviert, um Antikörper nun zu bilden gegen diese Spike-Proteine. Also der Impfvorgang oder die Impfung soll ja erfolgreich sein. Das heißt, wir brauchen viele Antikörper, das Immunsystem ist richtig aktiviert. Naja, das macht man mit einem alten Organismus. Und ich meine, wenn Sie einen alten Menschen in eine vergleichbaren, schweren psychische oder psychosoziale Stresssituation bringen, dann kann es auch sein, dass der daran stirbt. Weil er einfach nicht mehr die Möglichkeiten hat, sich an diesen Reiz, der da von außen kommt, an den er sich anpassen müsste, anzupassen. Und dann bricht dieser Organismus. Und das kann genauso bei einer Impfung passieren. Also es wäre lächerlich zu sagen, das ist nur was Gutes und deswegen, warum soll er dann sterben? Nee, es ist zunächst mal ein massiver Aktivator eines ziemlich energetischen Prozesses. Und der Witz an der Geschichte ist ja, wir würden uns ja wünschen, dass alte Menschen richtig drauf reagieren. Also mit Müdigkeit reagieren, mit Erschöpfung, mit Appetitverlust, mit erhöhten Schlafzeiten, weil wir dann wissen, es ist die Impfung erfolgreich, es ist das Immunsystem aktiviert, Entzündungsvorgänge sind aktiviert und dieser Mensch ist jetzt in einem Impfzustand und bildet jetzt Antikörper. Also auch hier wieder was Paradoxes. Auf der einen Seite wünschen wir uns, dass das Immunsystem so richtig aktiv wird, auf der anderen Seite wissen wir, wenn dieser alte Mensch jetzt eine massive Immunaktivierung kriegt, dann kann es durchaus sein, dass sie ihn umbringt.
Macht es denn generell Sinn, jetzt auch 90-Jährige in Heimen, also 90-jährige Menschen, die mit schweren Erkrankungen in einem Heim leben, mit einer Impfung noch zusätzlich zu boosten?
Das ist eine gute Frage. Ich kann die ehrlich gesagt nur schwer beantworten, weil das ist jetzt eine Frage, die jetzt in eine ethische Diskussion mündet. Ja? Weil das, was ich gerade gesagt habe, ist das Risiko. Und die Frage ist, wollen wir diesem 90-Jährigen dieses Risiko zumuten und durchaus das Risiko eingehen, dass er an der Impfung stirbt? Oder aber sehen wir Risiko-Nutzen-Abwägung, die Möglichkeit, dass diese Impfung ihm dann die Möglichkeit gibt, mit allen Menschen wieder in Kontakt zu treten, damit er eben vor Corona geschützt ist? Wiewohl wir ja nicht mal wissen, ob er dann vor Corona geschützt ist. Das kommt ja noch dazu. Also diese Grauseite sozusagen, diese Unklarheit bleibt ja bestehen. Wir hoffen, dass die Menschen durch diese Impfung auch wirklich geschützt sind. Aber wenn ich höre, dass dauernd Mutationen stattfinden werden und wir Menschen alle halbe Jahre impfen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den 90-Jährigen auch noch mit 90,5, mit 91 und 91,5 und 92 diese Impfung dauernd zumuten. Also ich glaube, irgendwann mal ist das dann auch mit dem aus.
Ja. Ja, ja, ich meine, ich habe es gerade gelesen, der SWR hat berichtet, in Rheinland-Pfalz sind allein 60 Fälle von Leuten, die also nach zwei Impfungen dann Corona-positiv waren. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass die Impfung vor einer Infektion komplett schützt, ja?
Für mich ist bei solchen Sachen immer noch die Frage, ich kann das jetzt nicht beantworten im Detail, aber wenn Sie mir sagen, dass nach Impfungen Corona-Positivität getestet wird, dann muss ich Ihnen sagen, ja, wundert's? Ich meine, sie aktivieren die Zellmaschinerie eines menschlichen Organismus zur Produktion von Antigenen. Und gegen diese Antigene wird außerhalb der Zelle Antikörper gebildet. Das heißt, die sind infektiös, weil sie ja Antigene produziert haben, und zwar zuhauf, diese Zellen. Das heißt, ich wundere mich da jetzt nicht, das sind jetzt nicht Viren, mit denen die unbedingt Corona-positiv getestet sind, sondern es können ihre eigenen Maschinen sein, die angeworfen sind, Antikörper produzieren, und dann werden sie Corona-positiv getestet. Das macht für mich total Sinn. Also sie schaffen ja Infektionen durch diese Impfung, in Anführungszeichen.
Also wir sind uns jetzt klar, also wir haben ein sehr stressiges Jahr erlebt. Also im Grunde alle Leute haben ein sehr stressiges Jahr erlebt und wir sind immer noch in diesem chronischen Stress. Was wäre denn jetzt Ihre Empfehlung an die Politik?
Schluss mit Lockdown. Aber das Problem ist, dass das zu spät kommt. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr so sicher, ob Sie jetzt einfach den Lockdown ausmachen können, weil die Menschen so verängstigt und so in Panik mittlerweile sind, dass ein Lockdown, den sie aufheben, durchaus fatale Folgen haben kann, weil die Immunsysteme der Menschen so verringert sind, dass sie bei geringsten Konfrontationen mit einem Virus entsprechend reagieren würden mit Krankheit. Also hätte man, leider muss ich sagen, hätte man, es ist vorbei, die Chance ist vorbei, glaube ich zumindest. Ich würde mir wünschen, dass es nicht stimmt, was ich jetzt sage. Aber hätte man von Beginn an wie Schweden reagiert, hätte man von Beginn auf die Würde und Selbstwirksamkeit und Kontroll und Umgangskraft von Menschen auf das gesetzt, hätte man Menschen wie Menschen behandelt und hätte damit auch Immunologie gesteigert. Denn wir wissen aus der Psychoneurologie, Menschen, die sich als selbstwirksam empfinden und das Gefühl haben, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben, übrigens klassische Aspekte der Salutogenese von Antonovsky, ja, das Kohärenzgefühl, ja, das hat was mit Verstehen der Dinge zu tun, das hat was mit dem Gefühl zu tun, ich kann mit Dingen umgehen und ich sehe einen Wert darin, mit den Dingen umzugehen. Das sind alles Aspekte, die für meine Begriffe die schwedische Grundidee, obwohl der Anders Tegnell vielleicht gar nicht so gedacht hat, aber so wie er sich verhalten hat, war sehr würdevoll im Sinne von, ich gebe den Menschen eine Beratung, ich sage ihnen, was los ist und sage ihnen, Mensch, achtet doch bitte darauf. Ja? Mhm. Schaut, dass ihr möglichst gesund lebt und dass ihr meinetwegen auch A-Regeln akzeptiert und macht. Und die haben auch ein Vertrauen, die Schweden, an ihre Regierung, an ihren Anders Tegnell, und haben das eben auch gut mitgemacht. In anderen Ländern funktioniert halt nicht so. Ja, da mache ich doch eher eine Soziotherapie und eine Kulturtherapie mit den Deutschen, wenn ich denen nicht zumuten kann, dass sie das, was man ihnen vorgibt, in einer würdevollen Form menschenfreundlich durchführen, so wie das die Schweden machen.
Es offenbart ein seltsames Menschenbild, auch der Politik,
oder? Ein seltsames Menschenbild. Also Menschen zu infantilisieren, ihnen in den meisten Fällen die Würde zu nehmen und sie, ja, wie gesagt, wie kleine Kinder zu behandeln oder wie geistig Minderbemittelte. Also wenn ich allein schon in den ganzen Skiorten lese, wie man sich die Hände wäscht, Entschuldigung, ich weiß, wie man sich Hände wascht, ich gehe davon aus, dass das Menschen wissen, aber man wird behandelt wirklich wie, als ob man das erst jetzt lernt, wie man sich Hände wascht. Vielleicht ist es auch so, dass die Menschen sie nicht wissen, wie man sich die Hände korrekt wäscht.
Glaube ich nicht. Glaube ich auch eigentlich nicht. Alle. Das hat uns jeder als Kind beigebracht. Also bitte noch was anderes. Viele Leute sagen ja, um das Immunsystem wirklich zu stärken, nehmen sie Vitamin D. Das ist ja ein ganz großes Thema. Wie stehen Sie zu Vitamin D?
Ich stehe nicht nur zu Vitamin D positiv, sondern auch zu Vitamin C, A und anderen immunstimulierenden Vitaminen. Ich denke,
macht das Sinn, wenn wir das zusätzlich einnehmen? Macht das Sinn? Ja. Also gerade Vitamin D, aber natürlich in hochkonzentrierter Form. Wahrscheinlich
das ist das Problem mit Vitamin D, richtig. Also wir können uns nicht einfach nur voll, wir brauchen natürlich Sonne, wir brauchen all diese Aspekte, die dann das Ganze auch aktivieren können. Aber es ist richtig, wir können über Vitamin D natürlich unser Immunsystem verbessern. Wir können es stärken, wir können das auch mit Fischöl, mit Omega-3-Fettsäuren, wir können das mit Ballaststoffen, wir können das mit viel Früchten, mit einer guten Ernährung, mit viel weißem Fleisch und wenig rotem Fleisch, also all den Dingen, von denen wir sowieso wissen aus der Ernährungslehre, dass sie entsprechende positive Effekte haben aufs Immunsystem. Die würden jetzt gut sein, das ist richtig.
Das sollte man vielleicht propagieren, ja. Was ist eigentlich mit Wald? Ich gehe ja oft in den Wald und ich habe ja gelesen, dass, also in Japan gibt es ja sogar einen Lehrstuhl für Waldmedizin. Die Japaner sind davon überzeugt, dass der Wald einen ganz besonderen Einfluss auf das Immunsystem hat.
Absolut, richtig. Ja, es sind, also da müsste man den Clemens Awey fragen, mit dem ich in enger Verbindung stehe, auch ein bekannter Maßnahmenkritiker. Der kommt eher aus der biologischen Ecke, hat auch zu Waldbaden und zu Wald sehr viel publiziert und die Studien sind klar. Ja? Also das heißt, eine bestimmte Zeit im Wald sich aufzuhalten, die Terpene sind da von besonderer Bedeutung oder auch die elektromagnetischen Veränderungen, die im Wald stattfinden, am Wasserfall sich bewegen. Ja? Also das sind alles so Aspekte, von denen wir wissen, dass sie einen direkten Effekt haben, einen physikalischen Effekt auf unser Immunsystem. Unsere natürlichen Killerzellen sind gestärkt und auch Cortisol wird verringert. Also es ist alles schon gezeigt in der Literatur.
Mhm. Sie haben es ja gerade gesagt, Clemens Awey ist auch ein Maßnahmenkritiker. Sie sind auch einer. Haben Sie Probleme, bekommen Sie Probleme in Ihrer Arbeit oder mit der Ärztekammer? Weil ich hatte ja Konstantina Rösch im Interview, der ist ja die Berufslizenz entzogen worden. Wie geht's Ihnen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass die einen oder anderen durchaus auch Probleme bekommen mit ihren jeweiligen berufspolitischen Vertretungen, in dem Fall der Ärztekammer. Ja, ich hatte auch schon Probleme mit meiner österreichischen Ärztekammer und auch mit meiner medizinischen Uni. Also ich bin schon ermahnt worden, mich zurückzuhalten in der Art und Weise, wie ich gegen diese Maßnahmen vorgehe. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man ja auch positiv annehmen, indem man sagt, man muss ja nicht überaggressiv jetzt sein. Das kann ich akzeptieren, aber inhaltlich würde ich keinen Zentimeter abrücken von meinen Meinungen.
Naja, es ist doch verrückt. Also ich meine, Ärzte sind ja doch die man, also es gibt ja viele Ärzte und ich finde, man muss jede Meinung doch hören können, weil wenn es eine Gesundheitskrise ist, dann sind doch Ärzte gefragt eigentlich. Aber man kann doch nicht sagen, nur die einen Ärzte sind gefragt, die mit der offiziellen Politik übereinstimmen. Das ist das Absurde im Moment, oder?
Ja, das ist das Absurde im Moment. Und es ist besonders, man sieht sowas eben besonders, wenn ein Stresstest stattfindet, oder? Wir haben 2008 den Stresstest bei den Banken gehabt. Und da haben wir gesehen, was eben nicht gut ist und was eben nicht funktioniert. Und wir haben momentan einen Stresstest der Medizin. Und diese Medizin hält diesen Stresstest nicht aus, schlicht und ergreifend. Das heißt, es wird im Endeffekt nur der Stoff, die Maschine Mensch oder die Maschine Virus gesehen und nicht das Ganze, das Psychosoziale drumherum. Ein Virus ist doch nicht einfach nur ein DNA mit Hülle und Kapsid und dem Ganzen, sondern ein Virus ist doch in kürzester Zeit ein Symbol. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwo in China jemand an einer neuartigen Erkrankung stirbt und die ersten Ideen kommen, das könnte ein Virus sein, dass das ist, und dann so langsam aber sicher deutlich wird, ja, es ist ein Coronavirus und am Markt von Wuhan ist eine Fledermaus entkommen oder keine Ahnung, was da passiert ist und hat jetzt ein Virus offensichtlich in die Welt gesetzt, ein neuartiges, nehmt euch doch bitte in Acht davor, es gibt bereits Tote, dann infizieren sie sich psychisch, psychosozial schneller, als das Virus sie je infizieren könnte. Das heißt, die Angst, die entsteht, die Unruhe, die entsteht, die Panik, da ist was da draußen, das sehen wir nicht, wir haben keine Ahnung, aber es bringt uns alle um, das ist mit größerer Wahrscheinlichkeit tödlich als das Virus selber. Wow. Über die psychoneurologischen Zusammenhänge. Mhm. Aber davon wird nichts erzählt. Im Gegensatz, es wird eigentlich genau dieses Symbol-Killer-Virus von Beginn an mit einer unglaublichen Impertinenz weltweit in die Köpfe der und in die Herzen der Menschen gehämmert. Ein Paradoxes.
Es ist genau das
Gegenteil hätten wir gebraucht. Wir hätten Ruhe gebraucht, Gelassenheit gebraucht. Wir hätten eine gute Risikokommunikation gebraucht. Schaut her, das ist ein neuartiges Virus. Übrigens.
Aber macht euch keine Sorgen, es wird euch
nicht. Macht euch keine Sorgen. Ihr seid, hey, topfit, Leute. Da gibt es eine Risikogruppe an vorerkrankten Menschen. Das ist gefährlich. Auch alte Menschen können, bitte schützt diese Menschen früh genug, ja. Kommt ihnen nicht zu nah, wenn ihr selber Symptome spürt oder wenn ihr den Eindruck habt, irgendwas läuft nicht ganz gut mit eurer. Lernt übrigens, euch besser wahrzunehmen, damit ihr ganz früh spürt, ihr seid krank. Die Menschen haben doch längst Spüren verloren. viele Menschen wissen doch gar nicht mehr, wie sich Krankheit anfühlt. Die schlucken so schnell Aspirin und Paracetamol und bügeln sozusagen diese eigentlich überlebensnotwendigen Symptome, die sie entwickeln, sowohl für sich selber überlebensnotwendig, denn wenn ich mich erschöpft fühle, ein Krankheitsgefühl kriege, dann ist das durch mein Immunsystem bedingt. Das Immunsystem schüttet Zytokine aus, die in mein Gehirn übersetzt werden, über die Blut-Hirn-Schranke in Gehirnaktivität und ich fühle mich dann erschöpft. Das ist ein überlebensnotwendiges Prinzip. Denn wenn ich erschöpft bin, spare ich Energie ein. Und diese Energie braucht der Organismus, um mit dem Virus umzugehen. Das hätte ich mir gehofft von Medizinern und Regierungsmitgliedern, dass sie sagen, achtet auf euch. Wenn ihr spürt, dass dieses sogenannte Sickness Behavior kommt, dann bitte gleich ins Bett, nicht Aspirin nehmen. Seid ihr verrückt? Denn wenn ihr Aspirin nehmt, dann tut ihr so, als ob ihr gesund seid. Ihr seid hochinfiziert, wenn ihr loszieht. Man merkt euch die Krankheit nicht an. Das habe ich nie gehört. Ich sage Ihnen, ich vermute, dass das Lifestyle-Medikament Aspirin für sehr viele Infektionsfälle verantwortlich ist, weil wir alle mit diesem Lifestyle-Medikament aufgewachsen sind. Wenn wir spüren, dass wir krank werden, nehmen wir Aspirin. Und wenn wir Aspirin genommen haben, sind wir infektiös, aber spüren nicht, dass wir krank sind.
Okay.
Das sind die sogenannten asymptomatischen Überträger. Und ich vermute, dass es Cluster gibt, weltweit, die ganz besonders so mit sich umgehen. Ich nehme kein Aspirin, wenn es mir nicht gut geht. Ich gehe ins Bett. Aber es gibt viele, die sind so stark verschuldet, die können sich das gar nicht leisten, nicht in den Job zu gehen. Mhm. Also nehmen sie Aspirin. Und dann wird es gefährlich. Dann sind das wandelnde Bomben, Spreader, Superspreader. Davon redet niemand. Es redet niemand über dieses Phänomen.
Wahnsinn. Professor Schubert, ich habe echt viel gelernt heute. Vielen lieben Dank.
Schade, dass Sie es so weit lernen müssen. Ich hätte mir erwartet, dass es bereits Wissen ist.
Nein, nein. Manches wusste ich, manches nicht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja.
Tja, Leute, die gute Nachricht, wir können viel tun, um uns und um unser Immunsystem zu stärken. Wir haben es gehört. Und wir können Krankheiten sogar vermeiden. Die schlechte Nachricht, das interessiert die Entscheidungsträger gerade mal überhaupt nicht. Also machen wir es einfach für uns und unsere Lieben, stärken wir uns ohne Angst und ohne Kopfkino. Und vor allem lassen wir uns keine Angst mehr einjagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.